Diese Folge Studio Gastro wird delivered by Uber Eats.
Studio Gastro, der Gastronomie-Podcast mit Sebastian E. Merget und Friends.
Hier geben sich Gastronomie und Hotellerie die Pfanne in die Hand. So, hallo und herzlich willkommen zu Studio Gastro Zwischengang, dem Podcast mit Geschmack. Freunde, ihr wisst doch Bescheid, hier wird nicht nur angerichtet, hier wird aufgetischt. Gastronomie im Mittelpunkt, Hotellerie am Tischrand und dazwischen die Fragen, die in keiner Speisekarte stehen, aber jeden Abend entscheiden können. Mit Köchinnen und Köchen, mit Stern und ohne, mit mir und mit ihm, Wladislav Gatschin. 3 Sterne, Hochküche, maximale Präzision und am Ende eine Pommesschale. Man könnte auch sagen, steile Karriere rückwärts oder einfach ziemlich klug. Wladislav ist kein Gründer aus dem Lehrbuch, kein Marketing, kein Buzzword-Bingo, kein wir disrupten jetzt mal alles, sondern ein Koch, ausgebildet dort, wo Fehler keine Option sind, nämlich im Aqua in Wolfsburg. 3 Michelin-Sterne und das Sven Elversfeld, ein System, das auf Perfektion aufgebaut ist und genau deshalb irgendwann ein bisschen zu eng geworden ist. Der Schritt raus ist kein Zufall, sondern Konsequenz. Gemeinsam mit Kayo Kiesel gründet er Goldies. Bad Food Mates Good. Klingt erst einmal nach einem netten Claim, ist aber in Wahrheit ein ziemlich kompromissloser Ansatz. Denn hier wird Fast Food behandelt wie Fine Dining. Kartoffeln werden analysiert, Prozesse zerlegt, Pommes nicht einfach frittiert, sondern fast schon durchkomponiert. Mehrstufig, präzise, auf den Punkt. Was klein beginnt, eskaliert ziemlich schnell. Erst Pommes, dann Smashburger, reduziert auf das Wesentliche, Fleisch, Käse, Bun. Keine Ablenkung, keine Show, außer auf der Platte. Hitze, Kruste, Saftigkeit. Alles definiert, nichts dem Zufall überlassen. Tja, und heute ist Goldies längst mehr als einladen. Über 16 Standorte, Franchise, schlank vor der Tür als vielleicht ehrlichste Form von Marketing und gleichzeitig ein Konzept, das auch über Lieferplattformen funktioniert, ohne seine Qualität aus der Hand zu geben. Eine Marke, die genau zwischen billigem Imbiss und überladenem Hipster-Konzept steht und genau deshalb wahrscheinlich so gut funktioniert. Ja, und vielleicht ist genau das die eigentliche Pointe, wenn man etwas wirklich ernst nimmt, darf es am Ende ruhig einfach aussehen. Und genau darüber sprechen wir jetzt. Und damit herzlich willkommen, lieber Vladi, moin.
Hallo, grüßt euch. Schön, dass ich da sein darf.
Ja, schön, dass du da bist. Geht's dir gut?
Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall.
Also ich muss ganz ehrlich sagen, als ich gerade darüber gesprochen habe, wer ihr seid, was ihr macht und als da dieser eine Satz kam, dass in der Schlange stehen das ehrlichste und einfachste Marketing ist, ist das nach wie vor so ein Ding mit dem Schlange stehen? Weil ich kann mich entsinnen, dass ich in Kreuzberg in Berlin mal den Goldies gewählt habe, wo es die Chicken Burger gibt, weil bei dem anderen Goldies war mir die Schlange einfach wirklich zu lang. Aber es ist jetzt auch schon 1,5 Jahre her.
Tatsächlich ist ja in Berlin jetzt haben wir nicht mehr diese Schlangen, wie es einmal früher war. Es hat sich normalisiert und eingependelt. Klar ist es immer noch auch viel los an Wochenenden und auch mal unter der Woche und auch mal mittags. Es gibt aber auch mal ruhigere Phasen. Aber wenn wir jetzt so, vor ein paar Wochen haben wir in München aufgemacht, da ist natürlich am Wochenende immer noch ab und zu Schlange. Da ist das ja noch ein bisschen weiter weg von Berlin, darum, da stehen die Leute noch ganz gerne an, aber es unterscheidet sich. Manche Städte sind jetzt Schlangen, manche nicht und manchmal wird's weniger. Anderswo pendelt sich das irgendwie auf einem sehr gesunden Umlauf ein. Also wir sind auf jeden Fall sehr zufrieden, aber diese 100 Meter lange Schlange, wie sie mal vor 2-3 Jahren war, das ist natürlich nicht mehr so. Aber das ist auch irgendwie das Ziel von uns, ist es ja auch irgendwie, für die Ewigkeit zu sein und nicht nur ein Hype. Das ist so ein bisschen, womit wir ja auch kämpfen oder gekämpft haben oder was unsere Aufgabe quasi ist.
Also du wolltest ja einfach irgendwie aus diesem Korsett des Elitären aus der Gourmetwelt so ein ganz bisschen rausrücken. Also dieses Korsett ablegen und hattest, wenn ich das recht mitbekommen habe, so dein Ziel, ein Produkt zu schaffen, das A, jeder versteht, also ein Burger, das aber mit der gleichen Besessenheit für Qualität am Ende zubereitet wird wie ein 3-Sterne-Menü. Kann man das so zusammenfassen?
Auf jeden Fall. Also ich kann auch dazu sagen, also bis ich so 2021, 2022 war mein großer Traum, Sternekoch zu werden. Und durch die Arbeit in der Sterneküche hat sich dieser Traum bei mir einfach verändert, weil ich gemerkt habe, das ist gar nicht so diese Welt, in der ich 20 Jahre noch stattfinden möchte, ja.
Also weil wir müssen das hier einfach mal verorten, ne? Also ich rede hier nicht mit jemandem, und das ist jetzt nicht despektierlich allen anderen gegenüber gemeint, der Burger brät und das einfach macht und damit gutes Geld verdient, sondern Vladi ist einfach ein Koch, der in einem der besten Restaurants, zumindest einmal schon in Deutschland, und einem der wenigen 3-Sterne-Restaurants weltweit gekocht hat. Das heißt, du weißt wirklich, wie es funktioniert, du weißt wirklich, was dazugehört, und du weißt natürlich auch, was alles möglich ist, um Kulinarik neu zu erfinden, um eine Sinfonie am Herd zu schreiben, um am Ende des Tages richtig einen auf dicken Hose zu machen. Und dann fällt dir wirklich nichts Besseres ein, als eine Burgerbutze zu eröffnen. Fett, Stress, laut, Assis, das so.
Ich sag mal so, der Gedanke, jetzt es ist ja dann eine Burgerbude geworden, am Anfang waren es ja noch die Pommes und dann auch noch Fried Chicken, also Thema Fastfood, aber der Hintergrund ist eigentlich ein ganz einfacher, weil ich mir selber diese Frage gestellt habe, weil bis heute, ich gehe ja unglaublich gerne essen und ich bilde mich auch sofort. Wenn man mal in ein Sternerestaurant geht, dann nenne ich das immer Fortbildung und oft gar kein Genussabend. Aber was mir aufgefallen ist einfach über die Jahre, man erinnert sich als Mensch irgendwie immer nur an ganz, also sein Leben lang an bestimmte Essen und so die Essen, die einem am meisten in Erinnerung bleiben, das sind dann doch die ganz einfachen. Die beste Pizza, der beste Burger, das beste Schnitzel, die beste Pasta, klar, vielleicht gibt's, kann man da noch jetzt 5 andere Sachen aufzählen, aber am Ende des Tages bleibt es ein einfaches Produkt, was irgendwie bei den meisten eine Offenbarung kulinarisch auslöst. Und in der Sterneküche ist ja, auch wenn es da auch mittlerweile minimalistisch zugeht, ist ja diese Überforderung an Gängen und an Speisen und an Zubereitungsarten und an Produktvielfalt und ja, was, dann quatscht dich auch noch der Kellner voll, was da alles auf den Teller kommt. Da gehst du ja raus und da kannst du dich ja irgendwie eine Stunde später schon an 20% gar nicht mehr so gut erinnern. Und das hat mich einfach echt die letzten Jahre, bevor wir gegründet haben, einfach sehr beschäftigt.
Ja, ich bin mir relativ sicher, dass es dem einen oder der anderen während der Erklärung des Kellners so erging, dass sie sich einfach nur dachten, boah, ich will einfach nur einen Burger, ey. Ganz ehrlich. Ja. Also überhaupt nichts gegen die Hochküche, schon gar nicht gegen 3 Sterne. Grüße gehen raus an Toru, der zuletzt hier bei uns gewesen ist. Aber ich weiß natürlich genau, was du meinst. Und ich glaube, dass ich auch nicht ganz falsch liege, wenn wir uns darauf verständigen können, dass eure Zielgruppe sowieso nicht die klassischen Sternefresser sind oder die klassischen Fine Dining, sondern das sind einfach in Anführungszeichen ganz normale Menschen, die Hunger haben. Und das gehört zur Wahrheit wahrscheinlich dann schon dazu, und das ist ja auch völlig in Ordnung, dass ihr anfangs einen Hype kreiert habt, der dafür gesorgt hat, dass man erstmal bei euch war, ganz egal wie es schmeckt, sondern Hauptsache man ist da gewesen. Das gehört dann ja zu einem Hype dazu, oder?
Ja, auf jeden Fall.
Ihr habt ja so eine Art Pommesphase gehabt, also ihr habt einen enormen Aufwand betrieben, die Kartoffelsorten wissenschaftlich zu analysieren, beim Stärkegehalt angefangen. Die Pommes habt ihr nach einem mehrstufigen Prozess zubereitet, also wässern, dampfen, zweifaches Frittieren in Rinderfett. Ich frage mich da wirklich, und auch bei den Topics, ne, Ketchup und Mayo, habt ihr ja eher auf komplexe Kreationen wie Miso Furte oder Odessa Beets gesetzt. Ich frage mich da tatsächlich, braucht's das eigentlich oder würde auch da der Gast sich denken, ja komm ey, gib einfach her?
Also genau das ist auch die Entwicklung von Goldies. So hat das alles angefangen und so verkopft, wie wir aus der Sterneküche ausgestiegen sind, so verkopft sind wir in den Fastfood-Bereich eingestiegen und haben natürlich auch versucht, sehr kreative Kombinationen zu machen und auch Gerichte irgendwie in Pommes umzusetzen, sage ich mal. Und haben das aber ja jetzt auch, also haben uns da weiterentwickelt, sowas gibt's bei uns ja gar nicht mehr richtig, haben sowas von der Karte genommen. Manche Gäste, die bedauern das halt sehr und trauern diesen wilden Kombinationen hinterher. Wir sind ganz glücklich, weil das für uns auch irgendwie Erwachsenwerden bedeutet hat. Also weil, klar, heutzutage, wenn du mich ganz ehrlich fragst, ich würde sagen, nein, das braucht's nicht. Vor circa 10 Jahren fand ich das selber irgendwie geil.
Ja, spricht ja auch vor allem für euch, dass ihr da nicht dogmatisch euch festsetzt und sagt, das muss alles genauso bleiben, sondern wie es im Leben meistens besser ist, man entwickelt sich weiter und schaut auch einfach mal so ein bisschen, was die große Masse gerne hätte. 16 plus Standorte habt ihr mittlerweile und dementsprechend habt ihr euch, du und dein Partner Kayo, so weit professionalisiert und irgendwo ja auch vereinfacht, dass das Ganze mittlerweile zu einem Franchise-Modell sich entwickelt hat. Trotzdem, ihr seid nichts anderes und das im allerbesten Sinn als echte, waschechte Gründer, die sich höchstwahrscheinlich gedacht haben, okay, wir nehmen jetzt ein paar Euro in die Hand und machen uns selbstständig mit einem Traum. Jetzt ist dieser Traum versechzehnfacht mindestens worden mittlerweile. Verdient ihr eigentlich richtig, also verdient ihr richtig gut eigentlich?
Also dazu muss man nur sagen, wir waren Gründer und Köche, sind immer noch Gründer und jetzt auch Unternehmer, Koch in der Seele. Aber wir haben natürlich, wir haben ja jetzt noch einen Partner dazu geholt. Schon seit längerer Zeit ist der mit an Bord und wir sind jetzt tatsächlich drei. Also Jasko ist noch mit an Bord und der hat uns natürlich unglaublich da geholfen bei der Professionalisierung. Der ist genau für sowas wie Lieferketten und sowas alles zuständig darum. Ganz das Know-how haben wir natürlich uns nicht alles selber beibringen können, das muss man schon dazu sagen. Aber ja, also wir verdienen gutes Geld, natürlich. Also so das wäre falsch zu sagen, wir verdienen gutes Geld. Wir kämpfen natürlich auch damit, das alles zu erhalten. Aber vor allem, da wir ja angefangen haben mit einem kleinen Kredit damals und vielen Fehlern, die wir auch weiter skaliert haben, ist das jetzt so, wir reinvestieren das meiste in das Unternehmen, auch in das Wachstum und wir haben ja keinen Investor oder so und darum ist das jetzt nicht so, also ich fahre jetzt kein Ferrari, also würde ich jetzt auch so nicht fahren, aber wir leben gut und es geht uns immer besser, aber das meiste geht ins Unternehmen.
Kannst du dich erinnern, wie hoch der Kredit gewesen ist damals?
Ja, sehr gut. 120.000 Euro war damals der Kredit für den ersten Laden und ich weiß noch, wir waren bei der KfW-Bank, wir waren bei ganz vielen Banken, die meisten haben es abgelehnt oder der Prozess hätte lang gedauert und oft ist das so bei Neugründern, man kriegt ganz schwierig erstens einen Kredit, dann ist der geknüpft an die Location, aber die Location ist daran geknüpft, dass du das Geld hast und das zusammen zu verbinden, also dass du den Kredit bekommst, weil du die Location zugesichert hast oder die Location bekommst, weil du den Kredit zugesichert hast, dann muss das alles ineinander gehen und heutzutage, also Bürgen, da muss ja jemand bei einem, wir mussten uns einen Bürgen suchen, der wirklich das Geld auf so ein Festgeld, also auf so ein Konto hinterlegt, weil so einfach zu Bürgen geht auch heutzutage gar nicht mehr. Also entweder musst du wirklich deine Immobilie quasi in Anführungszeichen dafür verpfänden können oder halt den Betrag auf ein Konto legen. Also das war dann schon irgendwie schwierig, da jemanden zu finden, aber das haben wir zum Glück geschafft. Aber ja, 120.000 Euro und heutzutage würde ich sagen, hätten wir uns mal das Doppelte, wenn möglich gewesen wäre, aufgenommen, dann hätten wir mehr Flexibilität gehabt beim Arbeiten, weil wir mussten gleich loslegen, wir hatten relativ wenig Reserven und ja. Dann war das Konto relativ schnell wieder Minus.
Also quasi erst bürgen, dann bürgern.
Ja, genau.
Aber es hat sich ja gelohnt. Und ich frage deswegen so explizit nach den Beträgen. Hier im Studio Gastro Zwischengang geht es ja auch so ein ganz kleines bisschen darum, den Zuhörern das Gefühl zu geben, der oder die vielleicht damit mit dem Gedanken spielt, sich selbstständig zu machen. Was kostet sowas eigentlich? Also was muss ich da in die Hand nehmen? Welche Steine liegen mir im Weg? Wo kann mich der Staat unterstützen? Wo bin ich völlig auf mich alleine gestellt? Würdet ihr sagen, jetzt in der Retrospektive betrachtet, Deutschland hat es uns verhältnismäßig leicht gemacht oder ist es wirklich ein richtiges Fund, was ihr da zu bewältigen habt, bis es am Ende des Tages so einigermaßen anfängt zu laufen?
Ich kann es ja nicht vergleichen, weil ich es noch nicht in einem anderen Land gemacht habe. Aber ich würde sagen, so was ja alle irgendwie sagen, Bürokratie, das ist auf jeden Fall ein Punkt, auf wie viel tausend Sachen du achten musst. Also wenn du da nicht das Knowledge hast, dann ist das auf jeden Fall schon mal irgendwie schwierig. Aber ob der deutsche Staat trotzdem irgendwie so hilfreich dabei ist, das würde ich schon bejahen. Weil also wir hatten uns ja auch ein halbes Jahr vorher, wir haben uns ja dann arbeitslos gemeldet. Dann haben wir uns einen Gründerzuschuss beantragt. Klar, dafür muss man einen Businessplan schreiben. Heutzutage könntest du den, glaube ich, mit ChatGPT viel schneller natürlich machen.
Ich habe meinen Businessplan einfach bei einem Kumpel abgeschrieben.
Oder so. Aber da haben wir dann ein halbes Jahr lang unser Grundunterhalt halt irgendwie. Das waren dann auch 1.200 Euro. Davon musste man 300 Euro für eine Versicherung zahlen. Aber dann, das ist ja immerhin schon was. Also heutzutage natürlich ist das viel weniger, aber das war schon cool. Also so, und da hatte man die Möglichkeit, sich damit auch auseinanderzusetzen. Aber klar, wir mussten nebenbei noch irgendwie jobben oder da mal was machen. Und ja, also es ist natürlich als Neugründer von den Banken schwierig, wenn man aus diesem Koch-Kontext kommt. Also weil wir sind ja beide zwei Typen gewesen ohne Businesswissen. Da kannten wir nicht, also jetzt zu sagen, wir gehen zu einem Risikokapitalgeber, pitchen dem irgendwie ein Konzept, wo wir 100 Läden aufmachen können. Heutzutage ist das natürlich, wenn das smarte Leute machen, glaube ich, einfacher. Es ist alles möglich, würde ich jetzt mal so sagen. Jetzt blöd gesagt, sowas wie Lab Coffee. Man sieht ja, wie man so ein Ding irgendwie, klar, der Typ kommt aus dieser Startup-Szene, aber wie man so ein Ding innerhalb von ein paar Jahren einfach hochziehen kann. Das ist ja auch beeindruckend.
Definitiv. Und vor allem, wenn man das so ein bisschen beobachtet, also ihr habt ja wirklich einen organischen Hype erzeugt. Ihr schaltet eigentlich keine klassische Werbung, wenn ich das richtig interpretiere. Euer Hype entsteht einmal durch das angesprochene Schlange stehen. Also man kennt spätestens von Supreme, dass es einfach dazugehört, eine Schlange dort in irgendeiner Art und Weise zu erzeugen. Das heißt, der Social Proof ist eigentlich abgehakt im positiven Sinne. Ihr habt ein extrem reduziertes, ikonisches Branding. Also man muss auch sagen, dieser Goldies-Schriftzug und alles, was dazugehört, es ist ja eigentlich mehr oder weniger eine Lifestyle-Brand, die ihr da entwickelt habt, mit T-Shirts und Caps als Merch. Und erinnert so ein bisschen an In und Out, also gar nicht vom Logo her, sondern von der Geschichte. Goldies ist ja wirklich ein Begriff geworden. Wann immer, ich kann mich wirklich dran erinnern, wann immer man gesagt hat, ich bin am Wochenende in Berlin, du musst unbedingt zu Goldies, ne? Und ich wohne in der Regel bei meinem Kumpel Philipp Vogel. Das ist natürlich perfekter Weg. Da gehst du fällst aus Morania raus, sagst dem Wuma kurz Hallo und gehst dann zu Goldies, entweder halt zum Chicken oder noch ein paar hundert Meter weiter. Also war euch das schon wichtig in der Zeit, wo ihr sozusagen eure Marke am Reißbrett gezeichnet habt und euch überlegt habt, wie es aussehen wird, dass ihr da so ein ikonisches Branding entwickelt mit einer Geschichte, die erzählt wird? Oder ist das tatsächlich dann durchs Doing gekommen und war am Ende des Tages ein glücklicher Zufall oder der Preis für die Fleißigen? I don't know.
Beides. Also es war natürlich Ziel, irgendwie eine richtig coole Brand aufzubauen, klar. Aber da hatte uns am Anfang auch einfach komplett das Wissen gefehlt und und auch das Netzwerk. Also so vieles basiert ja irgendwie darauf, dass man irgendwie die richtigen Leute kennt, die einem da helfen. Wir haben das wirklich so, die ganze Brand am Anfang, das ist so mit Kumpels zusammen Logo gemacht und ein paar aus dem Graffiti da und haben den Laden selber designt. Also das war wirklich so, komplett alles selber zusammengeschustert, kann man sagen. So wie man es irgendwie dachte, dass das cool ist. Und dann mit dem Jahr, ein, zwei Jahren, hat das so einen punkigen Charakter bekommen. Und ich glaube, wo dann die Magie drin lag, war, da sind halt viele Leute zu uns zum Essen gekommen, die irgendwie dieses Echte da gefühlt haben, so wie das alles selber, jede Fliese selber gelegt war, wie da diese zwei Jungs hinterm Tresen stehen. Und das hat dann diese ganze Brand eigentlich gebaut. Und später, wo wir dann die Möglichkeit bekommen haben und auch bessere finanzielle Mittel, haben wir natürlich angefangen, alles, weil die Leute von außen gesagt haben, hey, ihr habt da einen richtig geilen Namen, ihr habt da eine richtig coole Brand. Ah ja, stimmt, wirklich? Ja, okay. Eigentlich müssen wir ja daraus eine Lifestyle-Brand machen. Und heutzutage ist das auch das, was unsere, das, was unsere Mission ist. Goldies soll mehr als Essen sein. Goldies soll am Ende im besten Fall einen Fußabdruck in der Popkultur hinterlassen. Das wäre einfach der Traum.
Also ehrlicherweise, das ist was, womit du mich gerade total bekommst, weil ich würde es jetzt auch erst einmal verorten, jetzt haltet mal den Ball flach, ihr seid ein Burger, aber am Ende ist, glaube ich, das, was du gerade gesagt hast, genau der springende Punkt und auch dann höchstwahrscheinlich der Unterschied zwischen gut und wirklich sehr gut zu sagen, wir wollen Fußabdruck in der Popkultur hinterlassen. Das finde ich auch ehrlicherweise überhaupt nicht übertrieben oder nicht angebracht, sondern es ist ja schlicht und ergreifend wichtig, im Idealfall vielleicht sogar ein Vorbild für die nächste Generation zu sein, die in irgendeiner Art und Weise sagt, wir wollen hier XYZ aufmachen und wir würden uns gerne an Menschen wie unter anderem Goldies orientieren. Und ich glaube, dass ihr wirklich dieses sowieso das Rüstzeug dafür habt. Also worüber reden wir? Ihr habt 16 plus Standorte, über 7.500 Kunden pro Tag. Ihr habt diese wahnwitzige Zahl von über 5 Millionen verkauften Burger, was ja einfach völlig absurd ist. Ihr sammelt auch Auszeichnungen mittlerweile. Das heißt, ihr werdet nicht nur geschmeckt und gekauft, sondern ihr werdet auch gesehen. Ihr werdet sprichwörtlich für das, was ihr tut, mit ausgezeichneten Lorbeeren bestückt. Also dementsprechend, glaube ich, habt ihr auf eurer Karte dieses Popkulturelle eigentlich schon längst draufgedruckt.
Ja, du sagst das am Ende, aber am Ende, das ist so dieses Wichtigste, am Ende verkaufen wir Burger, weil das ist das, wo ich immer so die Gefahr sehe zwischen einem Social Media Hype und wirklich einer richtigen Marke. Und das ist, glaube ich, so die Kunst, das zu schaffen einfach, ja.
Sag mal, also ihr, ich habe es ja gerade erzählt, bei Elverfeld habt ihr gekocht. Das ist ja nun wirklich nicht irgendjemand. Wenn du jetzt gesagt hättest, wir sind da weggegangen wegen der Stadt, dann könnte ich das verstehen. Ich glaube, ich habe auch mal gehört, dass viele Köchende und Köchinnen oder Mitarbeitende aus dem Aqua nach Feierabend mit der Bahn aus Wolfsburg rausgefahren sind, um irgendwo feiern zu gehen. Stimmt das?
Wir waren zwei davon.
Ja, zwei davon. Bloß weg. das könnte ich verstehen. Aber wie reagiert denn so ein Sven Elversfeld im ersten Moment darauf, wenn ihr nach dem ersten, und wie geht's euch mittlerweile, ihr seid ja nicht mehr da, erzählt, ja, wir wollen einen Burgerladen aufmachen. Also heute wird er höchstwahrscheinlich sagen, well done, im wahrsten Sinne. Aber wie war denn so ganz seine erste ehrliche Einschätzung?
Also so im allerersten Moment, wir sind ja beide, im Aqua, so gab's, das hat ja jetzt zugemacht leider, da gab's diesen kleinen Büro, dieses Mini-Büro am Ende der Küche mit Computer, wo der Sven Elversfeld immer dann saß, und da sind wir dann reingekommen zu zweit. Eigentlich ist da maximal Platz für zwei, also waren wir da zu dritt in diesem kleinen Raum und haben ihn so ein bisschen damit überfallen. Klar, wir haben uns irgendwie 3 Tage es nicht getraut, ihn darauf anzusprechen, und dann kam das dann doch wie aus der Pistole geschossen. Der ist auch erst aus allen Wolken gefallen, hat das gar nicht verstanden, musste das natürlich dann akzeptieren, aber dann relativ schnell kam das so, dass das sehr schnell noch, während wir dort gearbeitet haben, in Unterstützung sich geändert hat. Also da muss man sagen, bis heute ist Sven Elversfeld einer unserer größten Supporter, und ich habe erst vor ein paar Tagen mit ihm telefoniert, und wir haben ja auch zusammen mal einen Special Burger gemacht, den wir jetzt bald im September nochmal zusammen machen in Düsseldorf, und ja, also wir sind weiterhin in Kontakt. Immer wenn er in Berlin ist, oder zu 90% kommt er mindestens einmal in irgendeinem Laden vorbei. Oft sehen wir uns dann auch kurz, wenn er mit seiner Frau kommt, und wir freuen uns mega. Also ich weiß auch noch sehr genau, das werde ich nie vergessen, weil wir haben ja bei unserer ersten Eröffnung haben wir ja auch Presse eingeladen und das, und da ist ja niemand quasi wirklich gekommen, außer Freunde und ein paar Leute. Der Clemens Niedenthal von der Tipp ist gekommen, aber Sven Elversfeld ist gekommen und hat unterstützt und hat Toll. Sich für uns gefreut, und das hat uns unglaublichen Rückhalt gegeben. Das werden wir nie vergessen. Also da muss man sagen, Menschliche hatte das lange so Mentor-Züge einfach, ja. Mhm.
Also es hört sich wirklich genauso an, wie man sich im Idealbild vorstellen würde oder es sich zeichnen würde, dass man so ein bisschen Angst und Respekt hat, das seinem Chef zu sagen und dass der Chef einen dann wirklich für so voll nimmt, weil er ja eigentlich auch weiß, ich hatte ja keine zwei Vollidioten eingestellt. Die werden sich schon denken, worauf sie Bock haben. Und das ehrlicherweise ist das ja schon eine tolle Reaktion von ihm. Dann euch noch diese Credits zu geben und nach Berlin zu kommen und euch bei der Eröffnung zu unterstützen, beziehungsweise ja, zumindest mal emotional zu unterstützen, muss ich sagen, finde ich, also gehen wirklich die Props raus an Elverfeld.
Und ich glaube, er ist auch ein bisschen stolz, weil das ist ja so, bei diesen großen Köchen ist das ja immer so wie auch einem Harald Wohlfahrt und dann ein Eckhard Witzigmann. Da gibt es ja immer diese Kaderschmiede, die seine Schützlinge haben dann Jan Hartwig dann selber 3 Sterne gekocht, derjenige kocht seine 2 Sterne und so. Und das ist ja eigentlich so der normale Weg und der normale Stammbaum eines 3-Sterne-Kochs. Wer sind seine Schüler? Und ich glaube, es ist auch für Sven Elverfeld ganz cool, dass ein Teil dieses Stammbaums irgendwie in so einem Unternehmertum Fastfood am Ende gelandet ist und nicht nur Sterneküche. Das spricht auch irgendwie für ihn und seinen Weitblick und seine so Kreativität außerhalb des Tellers, ja.
Lass uns mal so ein ganz klein bisschen das Thema Skalierung und auch nochmal das Franchise-Business so ein bisschen unter die Lupe nehmen, weil das ist ja wirklich gerade für Neugründende ist es ja wirklich interessant zu beobachten, was gibt es eigentlich für Spielfelder, die ich nutzen kann, um neben dem ganz normalen Daily Business hinterm Tresen einen Erfolg zu erzielen beziehungsweise Kohle zu generieren. Und da würde mich natürlich mal interessieren, also ein Teil eures Erfolgs, ich glaube, so ehrlich darf man sein, läuft ja auch über Lieferplattformen wie über Eats zum Beispiel.
Ja, klar.
Also das heißt, Delivery ist ja für euch, ist es nur ein Zusatzgeschäft oder ist es mittlerweile wirklich ein essentieller Kanal, dass man auf Lieferplattformen wie Uber Eats zurückgreift?
Das ist ein essentieller Kanal geworden. Ich erinnere mich noch an die Zeit, als es ein Zusatz war und das war genau vor Corona. Da hatten gerade viele Lieferdienste angefangen, schon bessere Läden, aber viele waren noch nicht darauf angewiesen. Und als Corona kam, hat sich die ganze Branche ja einmal auf den Kopf gestellt. Aber das ist, was übrig geblieben ist. Und es hat sich dadurch normalisiert, dass es ganz normal ist, Essen liefern zu lassen. Und wir sind grundsätzlich in Deutschland an einem Punkt, wo das irgendwie dazugehört und wo wir, für uns ist das gar keine Debatte, so liefern wir oder liefern wir nicht, sondern es ist ein Teil dieses Geschäftes, was vollkommen normal ist. Das stellt sich gar nicht die Frage. Wo ich aber in Deutschland so grundsätzlich noch so gucke, ist halt, wenn ich das vergleiche mit New York, sind wir gar nicht noch an diesem Punkt, wie normal liefern ist, wie es dort ist. In New York kannst du zum Beispiel in so richtig krassen Läden auch dir so High-End-Sachen liefern lassen.
Ah, ja?
Also und das gibt's bei uns zum Teil, aber noch gar nicht, also jetzt nicht direkt im Sterne-Restaurant, aber so.
Aber im Grill Royal.
Die liefern ja zum Teil auch so Steakhäuser oder sie so auf dem Level zum Beispiel.
Es gibt wäre
so
schon geil, ehrlich
Prime
gesagt.
Prime Rib oder
ne?
So, da gibt's einer der besten Burger, da kannst du dir das irgendwie auch per Lieferdienst ziehen. Also ich, genau.
Ist eigentlich ein super interessanter Gang. Ich könnte mir allerdings auch vorstellen, dass es auch damit zusammenhängen könnte, man hat es ja spätestens seit Corona gesehen, dass sich teilweise die Stammkundschaft ja aus Läden entweder komplett verabschiedet hat, weil man auf den Trichter gekommen ist, hey, wir können Freunde auch zu Hause einladen und wir haben auf einmal richtig Bock, zu Hause zu sein, weil man ist ja auch älter geworden durch Corona, dass sich dann vielleicht auch Restaurants denken, ey, wenn wir jetzt mit Lieferdienst anfangen, dann haben wir keine Leute mehr, die ins Restaurant kommen. Und da erzähle ich ja auch nichts Neues, dass zumindest mal ein gutes Drittel eigentlich mit Getränken gemacht wird und mit dem 1000% Margenkaffee, dann ist es natürlich schwierig. Aber auf der anderen Seite fände ich es super spannend, wenn man beispielsweise in Berlin im Grill Royal bestellen könnte und den ganzen Bums nach Hause bekommt.
Ja.
Weil schmeckt gut, sieht höchstwahrscheinlich gut aus. Und ist ja auch nochmal eine geile Geschichte, die man erzählen kann. Also man stellt sich nur vor, dass du im Delivery Service vom Grill Royal da irgendwie sowas ganz Besonderes kreierst. Ja. Finde ich schon spannend.
Ja, Ich glaube nicht, dass der Laden dann leerer wäre, ehrlich gesagt.
Meinst du nicht?
Aber ich glaube nicht unbedingt. Aber ich glaube, irgendwelche Freaks würden sich sagen, hey, bevor ich mir heute eine Pizza bestelle, bestelle ich mir heute ein Steak.
Ja, warum nicht? Also gut, am Ende des Tages, wenn Lieferplattform am Start ist, ich verstehe es mit Sushi. Das bestelle ich und das kommt in der Regel so an, wie man es erwartet, nämlich kühl. Pizzen haben es teilweise geschafft. Also wir haben hier Mission Pizza in Hamburg zum Beispiel. Die haben, finde ich, ein sehr cleveres Packaging entwickelt, wo die Pizza sehr warm ankommt und für meinen Geschmack auch genauso gut noch schmeckt. Aber Burger ist ja nun wirklich, und Pommes, sensible Produkte. Ne? Also die wirklich im Delivery-Moment kann das ja auch wirklich scheiße werden dann. Wie lange habt ihr denn an was rumgetüftelt und wie muss man dann auch zum Beispiel Uber Eats mit ins Gebet aufnehmen und denen sagen, ey Leute, ihr müsst uns garantieren, dass ihr Transportboxen habt, wo unsere Boxen drin wirklich ihren Dienst erledigen. Weil wenn der Burger scheiße ankommt, dann bestelle ich nicht nochmal bei Goldies. Da sage ich nicht, dass Uber Eats schlecht delivered hat, sondern dann seid ihr das.
Ja, das ist die never-ending story. Es passieren immer tausend Dinge, die man gar nicht alle selber in der Hand hat, sei es auf der Seite von Uber Eats, sei es auf unserer Seite. Es fängt beim Packaging schon an. Wie genau ist das Packaging konzipiert? Sind für die Pommes Luftlöcher da? Ist die Wellpappe, speichert die Hitze, aber absorbiert sie auch einen Teil der Feuchtigkeit? Weil in dem geschlossenen Rucksack ist der es warm halten soll, ist ja auch dann irgendwie ein entweicht ja keine Luft, also wird etwas labbriger. Das sind alles so Faktoren, die muss man irgendwie beachten. Wir haben relativ dicke Materialien aus so Wellblech, so ähnlich wie bei so Pizzen. Die saugen ja auch, also die nehmen ja auch ein bisschen Feuchtigkeit auf. Es ist natürlich klar, dass das Essen nicht so ankommt, wie wenn man es gerade direkt am Tresen im Goldies bekommt. Aber jeden Tag arbeiten wir daran, dass es besser wird. Und natürlich sind unsere Smashburger ja eh ganz cool für mit unserem weichen, fast schon glitschigen Brötchen. Ist das ja eh ganz cool für einen Lieferdienst, weil manche mögen es ja sogar so ein bisschen so durchgezogen und so. Bei Five Guys wickelt man ja die Burger auch nochmal in Alufolie ein. Also das ist ja eigentlich gar nicht so schlimm für den Burger. Klar, bei der Pommes wird das schwieriger. Da kommen wir wieder zum Anfang, was du erzählt hast. Ja, wir setzen uns wissenschaftlich mit der Pommes auseinander. Macht man da irgendwie ein Coating rum?
Ein was?
Wir produzieren jetzt für Goldies eine Pommes, ein Coating quasi, also eine Schicht, die das etwas knuspriger hält oder macht quasi mit ein bisschen Stärke oder so. Das gibt's ja auch. Und da muss man halt irgendwie immer gucken, dass man irgendwie da einfach am Produkt und an der Verpackung arbeitet. Und natürlich hat man mit Uber Eats natürlich auch einen starken Partner, der in der Infrastruktur so stark ist, dass irgendwie immer überall Fahrer sind. Und das ist natürlich denn eigentlich in den 90% oder noch mehr der Fällen ja immer sehr gut, weil dieses Essen ist fertig, Essen wird abgeholt, Essen wird zum Gast geliefert, bis auf ein paar Ausnahmen ja immer relativ gut und zügig funktioniert. Dazu muss man natürlich sagen, desto mehr Läden wir jetzt aufmachen, desto kleiner werden die Liefergebiete, desto schneller ist das auch beim Kunden, das Essen. Also wenn wir jetzt in Berlin nur einen Laden hätten und von Kreuzberg nach Charlottenburg liefern müssten, das ist natürlich irgendwie schwierig, ja.
Du hast gerade damit angefangen zu erzählen, ihr beschäftigt euch damit, ja, eine Pommes weiterzuentwickeln. Wie stelle ich mir das vor?
Also wir arbeiten mit mittlerweile relativ großen Herstellern zusammen, mit denen wir zusammen eine Pommes für Goldies entwickeln quasi. Die kannst du jetzt nicht im Gastro-Großfachhandel kaufen und in deinem Laden selber benutzen. Die gibt es nur bei Goldies. Und an der tüfteln wir dann immer weiter rum, bis sie halt perfekt ist. Für unseren Fastfood-Bereich, ja.
Mhm. Mit wem macht ihr das so?
Das darf ich leider nicht sagen.
Das darfst du nicht sagen.
Das darf ich leider nicht sagen.
Darfst du das nicht sagen, weil sich der Hersteller nicht mit einer Fastfood-Kette in Verbindung bringen lässt? Oder was ist da der Grund? Weil ihr seid ja eine Erfolgsgeschichte. Also man kann sich doch eigentlich gut mit euch brüsten.
Also es ist natürlich beides. Es ist natürlich auch... klar, es ist natürlich, dass die Konkurrenz dann nicht jeden Tag anklopft. Das ist natürlich auch so ein Thema, weil sowas hatten wir in der Vergangenheit natürlich auch des Öfteren. Deutschland ist gar nicht so groß. Am Ende haben dann alle die Goldies Pommes. Da geht es eigentlich nur darum, auch das alles abzusichern und natürlich. Aber ja, dass das einfach vielleicht ab einer gewissen Größe wird das vielleicht bekannt werden, wer das macht. Aber zum jetzigen Zeitpunkt versuchen wir uns da einfach zu schützen, dass einfach keine Dritten an unsere Produkte da jetzt nochmal extra rankommen. Mhm. Das ist einfach so, einfach nur damit wir auch dabei nur die Pommes behalten.
Welche Pommes war denn vor Goldies deine beste Pommes? Also wo hast du die leckerste Pommes gegessen, weißt du das?
Also grundsätzlich in New York, in so Brasserien so, und Steakhäusern, da muss ich sagen, da hat jeder so seine eigene Signature-Pommes, die finde ich einfach mega. Und sonst, ich war immer großer Fan von Five Guys Fries, die sind zwar immer so ein bisschen unterschiedlich, aber die mochte ich irgendwie immer gerne. Aber welche Pommes mir ganz besonders... Ich mag die Pommes beim Aris. Das ist so ein Laden in Berlin, in Kreuzberg. Den gibt's seit ein, zwei Jahren oder ich glaube einem Jahr. Der macht so ein bisschen so eine American Diner Brunchkarte mit peruanischen Einflüssen. Und die haben so Fries, die haben so ein super extra crispy Super Coating drumherum. Die sind richtig geil irgendwie. Die machen irgendwie süchtig. Und beim Dashi Diner mochte ich auch lange die Fries, weil die hatten die mit so einem Citron-Gewürz und Koriander. Das fand ich irgendwie auch ziemlich geil.
Also ich unterstelle dir jetzt einfach mal, dass ihr erfolgreich seid, oder wir haben ja drüber gesprochen, dass ihr erfolgreich seid. Wie denkt ihr drei dann über eure nahe Zukunft und fernere Zukunft nach? Also du hast ja vorhin drüber gesprochen, ihr habt keinen Investor, aber was nicht ist, kann ja noch werden. Wir haben jetzt gerade darüber kurz gesprochen. Sollte die Erfolgsgeschichte weiter steil nach oben gehen, kann es dann doch irgendwann mal sein, dass sich euer Partner auf der Fries-Seite zu erkennen gibt. Das heißt, ein Verkauf oder ein Anteilsverkauf kann ja irgendwann mal ein Thema sein. Oder sagt ihr, Goldies bleibt eigentlich immer unser Baby und das nehmen wir mit bis ins Grab?
Also wir gehen fest davon aus, dass wir nicht verkaufen. Also für uns ist eigentlich ganz klar, dass wir gerade weitergehen. Es ist gerade kein Interesse da, weil wir natürlich wachsen aus eigenen Mitteln. Wir haben kein Cashflow-Problem in dem Sinne. Aber wie du sagst, ich würde lügen, wenn ich jetzt sagen würde, niemals. Es kann natürlich in ein paar Jahren alles passieren. Man weiß es ja nie so richtig. Darum, aber das ist nicht der Plan. Also wir sind eigentlich so, wir verfolgen unsere Pläne in 10-Jahres-Schritten. Wir haben einen weiten Horizont und haben auch richtig Spaß an dem, was wir tun. Also es gibt keinen Grund, sagen wir es mal so.
Wenn ich jetzt sagen würde, Vladi und zu deinen beiden Buddies, wie ihr selber ja auch wisst, gibt es in Hamburg nach wie vor kein Goldies. Und ich würde das für euch machen. Könnte ich Franchiser werden bei euch oder muss ich ein Gastro-Background haben? Oder ich meine, ich habe ja hier meinen Gastronomie-Podcast. Ist das Proof genug? Wie wird man, was muss passieren, damit man, welche Prüfung muss ich bei euch durchgehen, um als Franchise-Nehmer der Marke Goldies interessant zu werden, weil am Ende des Tages müsst ihr euch ja darauf verlassen, dass nicht irgendein Arschloch bei euch da quasi mit einsteigt und den Namen Goldies in den Dreck zieht.
Voll. Also das Auswahlkriterien sind schon sehr streng. Darum, für unser Verhältnis expandieren wir sehr schnell. Für andere Verhältnisse, die würden wieder sagen, gar nicht so schnell. Und das hängt genau auch damit zusammen, dass wir unsere Franchise-Partner oder Partnern, die das ist darauf ausgelegt, dass ein Partner natürlich irgendwann mehrere Läden macht und nicht nur und wir nicht 1000 Partner haben und 1000 Läden. Darum ist das natürlich immer schwierig. Es ist nicht, du musst nicht vorher Gastronom gewesen sein, aber es ist schon, es wäre schon vom Vorteil. Und die meisten, die bei uns Franchise-Partner sind, die sind schon Gastronomen gewesen. Wir haben aber auch die Ausnahme, dass jemand kein Gastronom vorher war, aber umso höher müssen die anderen Sachen dann halt wiegen. Und aber im Endeffekt ist das natürlich eine Kombination aus allem. Vor allem ist es am Ende, wie erfahren bist du in diesem Geschäft oder wie sehr trauen wir dir das zu, dass du so Teams leiten kannst, dass du dieses Unternehmen wie dein eigenes komplett führen kannst, weil hands-on ist auch gefragt, selber vor Ort im Laden zu sein. Zusätzlich dazu ist natürlich eine Location wichtig, was bei Hamburg grundsätzlich gerade einfach ein richtiger Pain ist. Es ist einfach mega schwierig, von außen eine richtig geile Location zu kriegen.
Ah ja?
Und dann ist natürlich, also wir tun uns damit sehr schwierig. Wir suchen ja schon seit 2 Jahren. Also wir tun uns unglaublich schwierig. Das ist einfach echt eine große Herausforderung.
Habt ihr einen bevorzugten Standort?
Es muss hochfrequentiert sein und ein cooler Ort. Ja, so ein Schulterblatt wäre schon auch irgendwie cool, sowas. Also ja, wir haben mehrere Standorte bevorzugt, also auch Zentrum und so, also da in der Innenstadt. Aber ja, es ist nicht so, Hamburg empfängt uns noch nicht mit offenen Armen, sagen wir es mal so. Wir arbeiten dran.
Also wenn
und
ich
natürlich
ihr
ein bisschen Kapital ist, ja.
Also wenn ich ihr wäre, dann würde ich wirklich darüber nachdenken, ob ich so ein bisschen antizyklisch in Hamburg angehe, weil Schanze, Schulterblatt und Co., das kann irgendwie jeder und da erwartet man es auch als allererstes. Ottensen ähnlich. Ich glaube, richtig spannend wäre doch Eppendorf oder Winterhude. Also wo du einfach sagst, da ist sowieso Kaufkraft, das sowieso. Jetzt mal bös gesagt, da schadet es nicht, ein bisschen Coolheit reinzubringen. Und ich könnte mir fast so ein bisschen vorstellen, dass ihr da so die Outlaws sein könntet. Also Lab Coffee hat er ja auch eröffnet am Eppendorfer Baum und war, glaube ich, auch erst nicht so gern gesehen. Und jetzt sind die da einfach und das funktioniert ja auch. Also das heißt, falls jemand zuhört, der oder die ein Ladengeschäft hat, die können sich gern bei euch melden, höchstwahrscheinlich.
Unbedingt, ja. Aber sehr interessanter Gedanke, finde ich total spannend. Also werde ich tatsächlich mal mitnehmen, weil das ist vielleicht ändern wir unsere Strategie einfach ein bisschen. Ja.
Und Innenstadt würde ich euch ja komplett abraten. Ey, die haben kein Mensch will in die Hamburger Innenstadt. Also das ist wirklich, okay. ihr wollt euch doch nicht antun, auf die Mönckebergstraße zu gehen irgendwo zwischen all die großen Modenketten und Co. Also sorry, ich weiß nicht. Also Five
Guys, da kommen wir eh gerade nicht rein.
Ist das so?
Ja, irgendwie nicht, nee.
Oder ihr macht's wie heißt denn, ich glaube Burger Lab, oder? Ist das nicht in New York im Hotel? Kennst du den Burgerladen?
Burger Joint. Da war ich nämlich
auch mal. Also jeder, der es noch nicht kennt, wobei es mittlerweile auch ein Hype ist, das war ja wirklich so, man geht ins Hotel, ich weiß leider gerade gar nicht, weißt du noch welches Hotel?
Ich bin mir gerade nicht sicher. Nee. Ich will jetzt nichts Falsches sagen. Ich glaube, Mercer ist das. Ich bin mir aber nicht hundertprozentig sicher.
Naja, also jedenfalls, man geht wirklich in dieses Hotel rein, geht mehr oder weniger hinter der Rezeption, dann durch einen Vorhang und ist halt in diesem Burgerladen drinne, der aussieht wie aus einem Tarantino-Film. Kein Fenster, stinkt nach Fett, überall laufen Fernseher mit Sportübertragungen, aber ein sensationeller, guter Burger. Und also worauf ich hinaus will, geht doch einfach ins Hotel für Jahreszeiten und macht da eine Goldies-Filiale auf.
Ja, das wäre cool.
Oder? Ich meine, das wäre wirklich Style.
Das wäre richtig Style, cool, ja.
Oder?
Das wär geil, ja.
Von der 3-Sterne-Küche ins 5-Sterne-Hotel, 5-Sterne-Plus-Hotel. Wenn ich jetzt dann in die nähere Auswahl bei euch komme, um einen Laden aufzumachen, was muss ich an Kapital irgendwie flüssig haben, wo ihr sagt, um das Ganze zu starten, lieber Herr Franchise oder Frau Franchise-Nehmerin, braucht ihr den und den Betrag? Kann man das sagen?
Ich kann es jetzt nicht genau sagen. Also es unterscheidet sich von der Ladengröße, aber es ist ein etwas höherer sechsstelliger Betrag mittlerweile, den man mitbringen muss, tatsächlich.
Krass, weil...
Also Küchenbau und Restaurantrichtung, also günstig ist das leider nicht mehr so. Also wir versuchen unsere Kosten natürlich immer weiter runter zu senken und den Ladenbau auch günstiger zu machen, das steht dann immer versus den Anspruch an gute Materialitäten. Das ist natürlich gar nicht so einfach, aber ja, es ist ein höherer sechsstelliger Betrag. Ja.
An der Stelle passt, glaube ich, auch ganz gut, mal darauf aufmerksam zu machen, dass Sie Leute vielleicht mal auf goldies-smashburger.de ist, glaube ich, eure Domain. Da
genau.
Habt ihr wirklich, und auch das muss ich oder sage ich mal sehr gerne, ihr habt eine idiotensichere Homepage kreiert, die wirklich sehr einfach in ihrer Führung ist. Ich finde, dass die wichtigsten Punkte sehr kurz zusammengefasst sind. Die Bildsprache ist sowieso wirklich sehr, sehr schick. Also alle interessanten Fragen, auch wie man Franchise-Nehmer oder Nehmerin wird, wie die Karriere bei euch aussieht, das habt ihr auch dort alles verortet. Also dementsprechend habt ihr auch da nichts dem Zufall überlassen. Und man merkt auch so ein ganz klein bisschen, wahrscheinlich genau gegenteiligen zu, oder ganz bestimmt gegenteilig zur Hochküche, wie jetzt zum Beispiel im Aqua, so Simplizität ist bei euch nicht nur auf der Speisekarte Programm, sondern auch wie es angeht, oder? Bloß nicht zu viel rumlabern, sondern einfach machen.
Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Also Simplizität auf der Speisekarte ist das höchste Gebot. Es kommen ja immer wieder ein paar neue Produkte drauf, aber die sollen einfach sein. Und wir sind ja auch unserem Konzept irgendwie treu, dass wir Klassiker der großen Fastfood-Riesen irgendwie neu interpretieren in bessere Qualität. Das ist ja das so ein bisschen, was Goldies ja sein soll.
Und ihr seid logischerweise, ist wahrscheinlich eine rhetorische Frage, ihr seid auch Veggie unterwegs, plant-based sowieso auch.
Ich würde sogar sagen, das kommt oft zu kurz, darum voll cool, dass du es mal ansprichst, aber im Gegensatz zu vielen anderen, die nur einen Veggie-Burger oder so auf der Karte haben, bei uns kannst du jeden Beef-Burger, gibt es immer eine vegetarische Variante davon und eine vegane, von jeder Kombination. Das war uns auch sehr wichtig und auch am Anfang sehr wichtig, weil ich erinnere mich noch an die Zeit, als so die ersten Beyond Meat Patties und so auf den Markt kamen. Da weiß ich noch ganz genau, wie das war. Du gehst in einen Burgerladen und du willst den veganen, der Plant-Based Burger, und der kostet irgendwie 5 Euro mehr als ein Beef Burger, obwohl da nicht wirklich teurere Zutaten drin sind. Und das war uns auch von Anfang an wichtig, dass das immer auf demselben Level, also auch dieselbe Aufmerksamkeit bekommt. Wir haben ganz früher beim Lieferdienst sogar, musstest du erst Fleisch wählen, und der erste Burger war eigentlich vegetarisch. Das hat dann aber leider nicht so super gut funktioniert, weil die Fleisch wollten, haben dann auf den vegetarischen aus Versehen geklickt. Aber ja, also da versuchen wir natürlich immer alle abzudecken.
Was ist denn der durchschnittliche Kassenzettel? Also was muss jemand bei euch kalkulieren, um satt zu werden?
Also wir sind ja nicht die allerbilligsten auf dem Markt, aber jetzt auch, ich würde sagen, auch nicht die teuersten. Aber ja, also ein Burger in Deutschland fängt bei 7,50 Euro an und hört irgendwo bei 12 auf. Und unsere Soßen, die ja hausgemacht sind, kosten dementsprechend natürlich Geld. Und unsere Pommes, die auch hochqualitativ ist, kostet auch Geld. Also ja, also so ein Menü bist du schon bei so 16 Euro auf jeden Fall dabei, ja.
Mit was zu trinken.
Wenn mit allem drum und dran.
Gibt's irgendetwas bei euch im Menü oder anders gefragt, esse ich richtig ungesund, aber dafür für die Seele? Oder würdest du sagen, auch das ist etwas, womit man vielleicht so ein bisschen aufräumen kann? So ungesund ist ein Burger mit Pommes, wenn man es in Maßen von den Massen hält, eigentlich auch nicht.
Also ich sag mal so, ein Burger ist natürlich nicht so gesund wie ein purer Salat. Das muss man einfach so sagen. Es ist ein Guilty Pleasure. Also das ist auch das, was unser Claim Best Bad Food in Town, der sagt das eigentlich. Also im Grunde genommen ist das ungesundes Essen, was man jetzt nicht jeden Tag essen sollte. Aber wenn man sich schon einen Burger mit Fritten reinfetzt und dazu eine Cola trinkt, dann soll es ja möglichst geil sein. Also, und dann geht es auch jetzt nicht darum, dass auch das Brötchen selbst gebacken und bio ist, sondern es soll einfach ein richtig geiles Fastfood-Erlebnis sein. Sondern so die Zutaten sollen einfach so in ihrer Kategorie die besten sein. Und das ist so ein bisschen was bei uns halt da passiert. Also das kann ich auf jeden Fall so sagen. Bei uns, warum bezahlst du auch so viel Geld? Bei uns ist halt wirklich das Fleisch, das sind nicht irgendwelche Abschnitte, das sind richtig Teilstücke. Und also da oft sieht man das nicht, aber da steckt so viel Liebe im Detail drin. Und ja, dann damit bleibt es immer noch ungesund, aber halt geil.
Ja,
so.
Hast du sehr schön gesagt. Ich hatte ja neulich hier im Zwischengang auch die Jungs und Mädels von der New York Bagel Bar, die es ja mittlerweile auch in Berlin gibt. Aber die haben zum Beispiel darüber gesprochen, nochmal zum Thema Delivery, dass der Sonntag bei denen ein hochfrequentierter Bestelltag ist, wegen Hangover. Und so, jetzt seid ihr aber in Berlin, ja, und Berlin ist ja von Montag bis Sonntag Party. Das heißt, rein theoretisch ist die Hangover-Dichte bei euch ein bisschen höher als im gediegenen Hamburg. Was ist euer unangefochtener Spitzenreitertag, was Home Delivery angeht?
Der unangefochtene Tag, der
Mittwoch.
Also wirklich der unangefochtene Tag. Nee, das ist der 1. Januar. Da sind wirklich alle zerstört.
Okay.
Also wirklich alle, da platzt es aus allen Nähten. Also am 1. Januar, da ist wirklich die Hölle los. Also so, jedes Mal stellen wir uns aufs Neue darauf ein und es ist trotzdem zu wenig, ja. Also immer noch unterbesetzt manchmal dann, ja.
Wo steht ihr aktuell bei der Produktentwicklung? Gibt's irgendwas, wo ihr sagt, das ist noch unser Hidden Champion, von dem noch keiner was weiß, aber das wird kommen? Weil auch da kann man ja wirklich die Synapsen nicht abklemmen, die ihr in euch tragt, was den Respekt und das Interesse an einem Produkt aus der Sternegastronomie gelernt angeht. Also ihr seid ja Handwerker, ihr wollt ja weiterentwickeln.
Wir haben jetzt 1,5 Jahre ein Produkt entwickelt, was mir sehr am Herzen lag und was jetzt endlich bei uns seit ein paar Wochen, seit einem Monat ungefähr auf den Karten überall gibt. Es sind sowas ganz Profanes, aber richtig gute Chicken Nuggets. Also einfach Chicken Nuggets, die etwas größer sind, knuspriger als vom großen Riesen, saftiger, würziger, mehr Fleisch, weniger Bindemittel drin und eine richtig geile Süß-Sauersoße dazu, wo bei uns Aprikose, Ananas drin ist. Also eine richtig Süß-Sauersoße mit sehr viel Frucht. Das ist, was gerade auf der Karte ist. Und daraus eine Abwandlung gibt es auch einen Chicken Nugget Burger, der an einen anderen großen Riesen erinnert. Aber auch einfach irgendwie, wenn jemand Team andere Kette war, der kennt ihn und das weckt natürlich Kindheitserinnerungen, nur halt so, wie es eigentlich sein sollte. Und darauf sind wir sehr stolz und das kann ich wirklich jedem empfehlen, die mal probieren zu gehen. Das hat jetzt richtig lang gedauert, dieses perfekte Produkt zu entwickeln, weil das fängt ja wirklich an, die selber zu machen. Und so haben wir das ja auch entwickelt, indem wir die selber in einer Küche die ganze Zeit Chicken Nuggets hergestellt haben mit diesem Fass und Brät und jetzt wird das quasi für uns genau nach der Rezeptur produziert. Das war ein sehr langer Weg dahin. Und ja, es kommt diesen Sommer noch ein Produkt oder ein Getränke quasi, milchige, kalte auf die Karte, in die wir auch sehr viel Liebe gesteckt haben und eigentlich schon letztes Jahr launchen wollten. Aber wir waren nicht so weit, was das Produkt angeht. Und jetzt sind wir so weit. Jetzt gibt es die schon bald. Nicht mehr lang, nur noch ein paar Wochen. Und zum Ende des Jahres kommt noch ein neuer Burger auf die Karte. Das ist für uns erstmal sehr viel neue Produkte. Und dann nächstes Jahr ist eigentlich so ein bisschen das Ziel, dass wir so ein bisschen wie bei den großen Ketten machen. Das ist alle 2 Monate oder wir wissen noch nicht den Takt, aber das ist halt Monatsspecials oder Saisonspecials halt gibt, die dann immer wieder kommen, vielleicht in Kooperation mit irgendwelchen Brands oder was auch immer. Aber das ist so die Richtung, in die wir gehen.
Okay, aber dann merkt man allerspätestens hier, also wer es bisher nicht mitbekommen habt, ihr braucht hier nie mehr zuhören, weil dann habt ihr einfach keine Ahnung. Wir haben natürlich alle gemerkt, dass ihr nicht irgendwer seid, sondern ihr wisst, wovon ihr redet und ihr wisst auch, was ihr tut. Und es ist natürlich unglaublich toll auch zu beobachten, dass ihr ja mehr oder weniger sagt, nach dem Burger ist vor dem Burger. Also es muss immer weitergehen und diese Raupe-Nimmersatt-Mentalität ist ja auch wieder so ein Ding aus dem Fine Dining, dass man einfach wirklich guckt, was kann man aus dem Produkt alles machen, was nicht im ersten Moment berechenbar ist. Was das Getränk angeht, gehe ich mal von aus, dass du von so einer Art Shake redest. Sollte das der Fall sein, kann ich nur euch empfehlen, wendet euch nochmal an Sascha Stemberg. Der hat einen der besten Shakes, wie er sagt, des Universums bei sich zu Hause im Restaurant. Der kann euch vielleicht nochmal den einen oder anderen Kniff verraten, wie man einen wirklich guten Shake macht. Mich persönlich würde nochmal dieses Nugget-Thema interessieren, weil wir alle kennen natürlich Nuggets von McDonald's, die schmecken, aber sind nichts Besonderes und knusprig finde ich wirklich schon mal gar nicht. Das andere ist höchstwahrscheinlich KFC, da muss ich sagen, die kriegen es mit der Knusprigkeit tatsächlich gut hin, das finde ich. Aber ich glaube, da bedient ihr tatsächlich nochmal einen richtigen Guilty Pleasure-Markt, weil einen guten Chicken Nugget, den finde ich, muss man tatsächlich ein bisschen suchen. Ich habe jetzt lustigerweise gerade gestern zu Hause von der Mühle Veggie-Nuggets gemacht. Die finde ich, ich mag die wirklich gerne. Aber auch da ist es ja mit der Knusprigkeit eher ein bisschen weiter her. Kann man auch nicht erwarten, wenn man sie nicht zu Hause im Fett brät. Aber ich glaube, damit könnt ihr tatsächlich nochmal einen richtigen Punkt machen.
Ja, voll. Also das, weil wir beobachten ja den Markt sehr, sehr genau. Wir kriegen ja mit, dass grundsätzlich Weißfleisch und Hühnchen ja auch immer beliebter wird. Das merkt man ja richtig. Aber wir merken, dass dieses ganze Fried Chicken-Thema immer größer wird. Und genau da haben wir dann angesetzt, weil wir dachten, ja klar, jetzt machen alle Fried Chicken. Aber die meisten haben diese Kindheitserinnerung Nuggets einfach vergessen. Und da dachten wir, das sind ja wir dann, die das dann machen müssen.
Und ihr könnt da ja nochmal soßentechnisch richtig aus dem Vollen schöpfen, ne? Weil, also wenn du da so eine Carajo oder Caracke Soße oder wie das heißt, an den Start bringst, also so eine Soße kann dich ja wirklich komplett wegficken. Also wo du einfach so denkst, so
voll
geil. Das, voll. Ne? Also das macht ja wirklich nochmal richtig, richtig, richtig was aus. Also da bin ich wirklich, sag mal, warum gibt's in Berlin in dem einen Goldies nur den Chicken Burger? Warum habt ihr da nicht auch den normalen Beef Burger?
Weil das ist ja der Chicken Burger, das ist ja noch unser erster Laden und dieses Fried Chicken, das wird ja ganz frisch eingelegt, paniert, in der Mehlmischung gewälzt, frittiert. Das ist von der Operations her unglaublich groß und breit gefächert. Das ist gar nicht so einfach, das alles zu skalieren. Wir haben gemerkt, dass mit dem Burger haben wir so viel Erfolg. Wir haben so eine schmale, kleine, knappe Karte, die so gut funktioniert, dass quasi wir sind dabei zu überlegen, ob wir irgendwann perspektivisch dieses Chicken mit reinnehmen in unsere große Kette. Aber das soll auch noch den OG-Laden halt besonders machen, dass es genau das dort gibt und dafür die Leute dann extra nur daher hinkommen, so schlagen wir zwei Fliegen mit einer Klatsche so ein bisschen. Und wir behalten uns das natürlich vor, dass wir natürlich noch eine riesen Produktpalette haben, die wir, also an Produkten, die wir in unsere Stores integrieren können, mangelt es zum Glück dadurch nicht. Aber sowas kostet natürlich viel Entwicklungszeit auch, dass das so richtig von den Operations her einfach super gut funktioniert, weil brauchst du noch mehr Mitarbeiter und das ist alles gar nicht so einfach immer. Zeigt, es ist ja so interessant, KFC und McDonald's, also klar, die haben ja halt die Fertigfrittierte, aber es gibt wenig Läden, die als Kette beides auf einem richtig guten Level schaffen zu machen. Und das ist gar nicht so einfach. Darum, bevor wir uns da übernehmen und wollen wir es lieber richtig angehen. Also alles mit der Zeit, aber kommt vielleicht irgendwann, ja.
Wofür steht Goldies in erster Linie? Burger, Pommes oder Chicken?
Das ist eine gute Frage. Also das soll jeder für sich selbst sagen, aber das ist auch unser Vorteil mit der Brand und dem Namen. Goldies hat keinen Zusatz. Also wir heißen Goldies. Auf der Internet, wir mit unserer Domain kämpfen wir gerade natürlich noch, die jemanden abzukaufen, dass wir nur Goldies heißen können. Aber im Grunde genommen heißen wir nur Goldies und ist wie bei McDonald's. So, wir haben Burger, aber können auch Hühnchen machen. Also wir stehen für Fast Food. Ja.
Okay. Also, lieber Fladdy, ich habe tatsächlich keine weiteren Fragen, weil ich finde, dass wir hier sehr, sehr viel geklärt haben und ich so ein bisschen euer Erfolgsrezept, ohne es komplett zu verraten, zumindest einmal sehr gut skizziert haben. Ich kann nur jedem empfehlen, der in Berlin oder kannst du alle 16 Standorte aufzählen?
Ja, schon.
Mach mal bitte.
Also wir fangen an in Berlin mit der Oranienstraße, dann kam die Gräfestraße in Kreuzberg auch, dann die Grünberger Straße in Friedrichshain. Dann haben wir am Kudamm also eine Bude aufgemacht, die haben wir dann geschlossen, weil der Mietvertrag, das war ja nur ein Pop-up. Genau, dann Potsdamer Platz in Berlin, dann das KDW in Berlin. Wir sind in Berlin noch auf, so wir sind kurz davor noch andere Locations zu machen, aber nicht zu viele. Genau, und dann Frankfurt haben wir zwei Locations, eins in der Stiftstraße, eine in der im Bahnhofsviertel. Dann Stuttgart, dann Düsseldorf und Köln, Darmstadt, Augsburg und Essen. Und Karlsruhe, genau. Und
Karlsruhe.
Ja, genau.
Würde ich jetzt sagen, Karlsruhe und Augsburg fällt so ein bisschen ab im Erwartbaren. Gibt es einen Grund, warum ihr, keine Ahnung, Karlsruhe ist, glaube ich, eine Studentenstadt und hat zumindest.
Und München habe ich vergessen, natürlich. München
okay.
Ja.
Aber Augsburg und Karlsruhe, why?
Augsburg und Karlsruhe, das ist natürlich so entstanden, ja, warum? Weil das ist natürlich auch ein Versuch, weil wir auch die Städte als stark sehen, beide Studentenstädte. Wir wollen ja aus, was du sagst, aus von dieser hype-coolen Goldies-Marke aus Berlin, wollen wir eine Marke für everybody werden. So, das ist auch ein Teil dieser Strategie, dass wir auch überall zugänglich sind. Die Partner, mit denen wir Karlsruhe machen, das sind auch unsere Partner in Stuttgart. Die sind da gut vernetzt und die Infrastruktur ist gut und passend. Da war eine gute Location da. Genauso wie in Augsburg sind das auch unsere Partner, die auch München machen. Das hat sich gut angeboten. Und ja, wir haben natürlich hin und her überlegt, aber das war jetzt auch unser erster Schritt, zu sagen, naja, so Deutschland, also dass wir auch mal etwas kleinere Städte mal ausprobieren. Klar, von den einzigen richtig großen Städten fehlt halt noch Hamburg, an Dresden und Leipzig sind wir auch dran. Aber das ist natürlich einfach ein Versuch, dass wir uns flächendeckend ausbreiten, aber natürlich gesund. Das muss alles immer funktionieren. Wir haben da auch zwei sehr gute Standorte. Die ist natürlich nicht wie Frankfurt oder München, da sind einfach nicht so viele Menschen, aber dafür läuft es eigentlich ziemlich gut.
Hey, mir fällt nämlich gerade ein, wenn ihr nach Hamburg, nach Winterhude geht, dann solltet ihr ans Goldbeck-Ufer gehen, dann könnt ihr das Ganze ja Goldiesbeck-Ufer nennen oder sonst irgendetwas. Naja, der war so. Vielleicht schneiden wir den raus. Wir lassen ihn genau so drin. Also, ich kann jedenfalls nur allen empfehlen, die in einem der aufgezählten Städten wohnen und tatsächlich noch nicht bei Goldies gewesen seid, macht das mal und gerne auch einmal über die Lieferplattform, wie zum Beispiel Uber Eats, das Ganze zu bestellen, um vielleicht mal so einen kleinen Vergleich zu haben, wie sehr ist der Unterschied schmeckbar, wenn man sich's delivern lässt oder wenn man vor Ort geht. Ich kann aus eigener Erfahrung nur sagen, es schmeckt wirklich gut und kann jetzt nach dieser Erfahrung auch sagen, dass ganz offensichtlich wirklich nicht nur kluge, sondern sehr sympathische Köpfe hinter Goldies stecken und das, ohne dir zu nahe zu treten, bist ja nicht nur du, lieber Vladi, sondern mindestens noch zwei weitere Kumpanen und am Ende des Tages noch viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Dementsprechend drücke ich euch da ganz fest die Daumen. Bevor ich dich entlasse, ist mir noch eine Sache ganz wichtig. Ich habe eine Speisekarte hier bei Studio Gastro und da ist dummerweise eine Seite rausgefallen. Das heißt, da steht jetzt nichts. Da muss aber was stehen, damit die Gäste was zu essen kriegen. Was schreibst du darauf?
Wenn ich liebe es, Essen zu bestellen, auch ab und zu öfter nochmal selber kochen.
Das ist schön, da freut sich auch über Eats. Danke ich dir ganz herzlich und auch vor allem für dieses Gespräch. auch vor allem für dieses Gespräch. Und ja, mir bleibt eigentlich nur noch die Frage zu stellen, was sagt 50 Cent's Mutter, wenn er etwas nicht darf? Ganz klar, 59. Und das soll es gewesen sein. Danke fürs Zuhören und wir hören uns beim nächsten Mal. Ciao, Kakao.
Das war Studio Gastro, der Gastronomie-Podcast mit Sebastian E. Merget und Friends, ist eine Mehr-geht-nicht-Produktion in Kooperation mit Studio Hebel Broadcast. Redaktion Sophie Blankenstein. Produktion Studio Hebel Broadcast. Veronika Bisetic und Sebastian E. Merget. Kreative Direktion Sebastian E. Merget. Executive Producer Fabio Hebel. Ton und Schnitt Veronika Bisetic. Sounddesign Stefan Valerio Meister. Neue Episoden jeden zweiten Donnerstag überall dort, wo es Podcasts gibt. Die Rechnung geht auf uns.